Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform, heute Nachmittag um 16 Uhr auf der 102,6 bei Radio Free FM. Mein Name ist Michael Trost an der Moderation und unser Thema heute Nachmittag sind Terre des Hommes, eine Vereinigung oder eine Gruppe, über die wir gleich ein bisschen näher erfahren. Und außerdem sprechen wir im Rahmen der Sendung über den Red Hand Day, der morgen am 12. Februar stattfindet, was das damit zu tun hat. Darüber sprechen wir mit meinem Studiogast, der Susanne Bosch. Hallo Frau Bosch, herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform heute Nachmittag hier bei uns. Und der ein oder andere hat Sie vielleicht schon mal bei uns im Radio gehört. Ich habe gelernt, Sie waren, glaube ich, schon ein oder zweimal bei uns. Auch an anderer Stelle mit anderen Moderatoren der Plattform. Aber trotzdem, wir stellen Sie einfach noch mal kurz vor, weil das ist doch ein Weilchen her. Und so genau erinnern sich die Hörer auch nicht mehr. Abgesehen, wir bekommen ja auch immer wieder, denke ich, neue Hörer dazu. Also von daher, einfach erzählen Sie Ihnen kurz ein bisschen was zu sich. Alles, was Sie denken, was so vorab wissenswert ist zu Ihnen.
Ja, genau. Vielen Dank erstmal. Ich bin ein Teil einer Arbeitsgruppe von Ulm und Neu-Ulm. Und unser Verein heißt Terre des Hommes. Das ist immer wieder ein Stolperer, weil das ist aus dem Französischen und heißt Erde der Menschlichkeit. Warum ist das Französisch? Weil die Ursprungsorganisation Terre des Hommes in der französischsprachigen Schweiz gegründet wurde. Und vor 54 Jahren wurde es dann in Stuttgart in Deutschland gegründet. Und wir haben aber den Namen übernommen. Also es gibt Terre des Hommes in Deutschland, in Frankreich, in Kanada, in der Schweiz, wie gesagt. Und noch in einigen anderen Ländern. Das ist dann unsere internationale Föderation. Darüber hinaus haben wir eben mehrere Arbeitsgruppen in Deutschland. Und wir arbeiten also auf mehreren Ebenen zusammen und auch in vielfältigen Bündnissen arbeiten wir gemeinsam, um politische Ziele zu erreichen und vor allem die Kinderrechte zu bewahren und zu schützen.
Mhm. Sie sind schon Jahre dabei, also schon seit Anfang an dabei oder also sprich hier in Ulm, seitdem es die Gruppe gibt oder wie?
Genau, ich bin Gründungsmitglied von Ulm Neu-Ulm. Mhm. Das war 2005 im Grünen Hof und da bin ich nicht das einzige Gründungsmitglied mit mir. Die Anneliese Distel ist auch ein Gründungsmitglied. Genau, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her.
Ja, und die sind dann so eine Art Vorstand oder wie muss man das, oder auch Sprecher, weil auf der Website ist zum Beispiel Ihr Name dann auch mit Bild sogar dann drauf. Also Sie sind quasi die Ansprechpartnerin und dann eben die Repräsentanz für die Ulmer und Neu-Ulmer oder für den
Wir sind eine relativ kleine Gruppe und da macht man dann einfach untereinander aus oder wer eben Lust hat, Öffentlichkeitsarbeit, Ansprechpartner, Finanzarbeit und was man alles machen kann. Es gibt auch keine festen Vorgaben. Wir sind wirklich ein Verein mit verschiedenen Dependancen, sind so 150 über Deutschland verteilt. Und wir können machen, was wir wollen tatsächlich. Also wir haben zum Beispiel in Schwäbisch Gmünd war lange Zeit eine Sockenstrickgruppe, die dann immer feste Socken, schöne Wollsocken gestrickt hat und die dann immer am Weihnachtsbazar verkauft hat und dadurch politisch mit den Leuten ins Gespräch gekommen ist. Oder wir haben auch Gruppen, die Fahrräder reparieren oder sowas. Und wiederum andere, die eher so Aktionen mitmachen, das sind wahrscheinlich eher so wir. Wir waren beim Nahbade schon dabei. Und von daher ist es völlig offen, was man machen möchte und sehr unterschiedlich. Das ist auch das Schöne, dass man Freiheiten hat.
Ja. Wie viele Menschen sind dann bei Ihnen im Verein und wie viele davon aktiv? Also ich kann mir vorstellen, in jedem Verein gibt es wahrscheinlich auch Mitglieder, die mehr oder weniger aus Sympathie dabei sind, dass sich nicht so aktiv zeigen. Und meistens ist es so eine kleine Handvoll von Aktiven. Wie ist das bei Ihnen im Verein?
Ist es auch so, ja.
Auch so.
Also wenn man alle zusammenkratzt, dann sind wir zu fünft. Und dann muss die Familie und Freunde eben noch einspringen, wie das bei jedem Sportverein auch so ist. Ja, genau.
Zu fünft. Und Sie haben auch ja so eine Location oder wie soll man sagen, so ein Treffpunkt. Der ist noch unwahrscheinlich beim Grünen.
Nein, wir haben keine regelmäßigen Treffen mehr. Das sind ja einfach zu wenige, genau.
Ja. Und also auch so eine räumliche Repräsentanz, wo man dann zusammenkommt, gar nicht
Nein.
mehr. Ah, das heißt, wenn es jetzt mehr würden, also jetzt viele Hörer und Sie heute hören, sagen, wir kommen.
Gerne,
gerne. Dann müssten Sie erstmal noch schauen, wo eine größere Lokalität dann auch findet. Ich meine, momentan ist natürlich keine räumliche Präsenz, aber wenn die dann irgendwann mal wieder sein sollte. Also ein direktes Vereinsheim oder so, irgendwas in dem Sinne, das gibt's nicht, sondern die sind eben eine kleine, überschaubare Gruppe von Aktiven, die sich dann eben zusammentun und dann gegebenenfalls irgendwo hin zu Aktionen gehen oder sich einfach dann eben ja online momentan dann einfach treffen.
Genau, wir hatten ja vor 2 Jahren eben 30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention und dazu gibt es ja ein Bündnis. Wir haben uns auch Ulmer, Neu-Ulmer Kinderrechtskommission genannt und da arbeiten wir mit dem Stadtjugendring, mit dem Kreisjugendring, mit UNICEF und mit dem Kinderschutzbund zusammen. Und da hatten wir durchaus Treffen, wo wir einfach abgesprochen haben. Ah, Terre des Femmes habe ich noch vergessen. Mhm. Genau, last but not least. Da hatten wir eine sehr schöne Ausstellung in den Räumen der Sparkasse und darüber hinaus noch die ganze Woche Aktionen. Radio Free FM war auch damals vor 2 Jahren mit dabei und hat ein ganz tolles Programm gemacht, nämlich jeden Tag ein Kinderrecht erklärt. Fand ich ganz fantastisch damals natürlich. Als Kinderrechtsorganisation kann man da nur applaudieren bei so viel Einsatz.
Ja, ja, ich kann mich erinnern, dass da dass da was gelaufen ist, tatsächlich, ja. Nochmal zur Nachfrage, also die Gruppe ist jetzt als Verein auf Ulm, Neu-Ulm oder einfach auf den Kreis so beschränkt und es gibt dann in anderen Städten oder Orten auch vergleichbare Vereine oder Gruppen, oder?
Natürlich, das ist das Schöne auch. Ja. Manchmal bekommt man Zuwachs, weil jemand dann woanders in den Studienort wechselt. Unsere nächste Gruppe, mit der wir auch schon sehr viel gemacht haben, ist die Gruppe Günzburg, die es, ich glaube, schon fast über 20 Jahre gibt. Mhm. Also noch länger. Ja. Gut, die Augsburger müsste man wiederbeleben. In München hat natürlich eine Gruppe Otto Beuren und ja, also vielfältig, Stuttgart natürlich.
Und man kennt sich und tauscht sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen aus, oder
was? Genau, wir haben Regionalkonferenzen, heißt es bei uns, das ist einmal im Jahr, also unsere Dienstleister sozusagen, unsere Geschäftsstelle, die Materialien bestellt und editiert und wo die hauptamtlichen Beschäftigten sitzen, die ja auch hervorragende politische Bildungsarbeit und Lobbyarbeit hier in Deutschland auch leisten. Die koordinieren das und von daher sind wir wie ein Verein aufgebaut. Wir treffen uns auf regionaler Ebene und haben dann jährlich eben unsere Mitgliederversammlung. Darüber hinaus haben wir noch quer zu diesen Strukturen dann, wie heißt denn das, weiß ich jetzt gar nicht, überregionale Bildungsgruppe heißt es, glaube ich.
Ja.
Genau, eben auch eine zu Kinder und Krieg oder ökologische Kinderrechte, das läuft dann quer dazu. Die treffen sich dann auch irgendwo wo in der Mitte, wo die Beteiligten mitarbeiten möchten.
Ja, also auf jeden Fall gibt es eine Vernetzung und die Vernetzung zwischen den einzelnen eher kleineren Ortsvereinen ist auf jeden Fall sehr hoch. Das heißt, es ist nicht nur, dass sie jetzt 5 Leute sind, sondern eigentlich an anderen Orten, anderen Vereinsgruppen noch viel mehr und letztendlich ist es eine große, doch ja aktive Bewegung, kann man mal sagen. Nicht nur ein paar versprengte, wenige Menschen, sondern doch eine ganze Anzahl, die sich da engagiert und da aktiv ist.
Es ist auch unser Bestreben, in der Öffentlichkeit zu sein, immer mehr. Wir hatten vor ein paar Jahren die Idee, dass wir ein Terre des Hommes Open machen. Das ist so wie ein Tag der offenen Tür. Und der letzte, wo ich dabei war, war in München. Und da ist dann Kultur und Essen, Trinken, Feiern, Vorträge, alles zusammen. So ein richtig tolles, großes Fest, wo dann quasi aus der ganzen Region Interessierte kommen. Also nicht mal nur wir jetzt, sozusagen die Mitglieder, sondern ja einfach, wo interessierte Leute kommen können und sich engagieren oder konsumieren, je nachdem.
Ja. Wir haben es so ein bisschen angedeutet, aber ich glaube, der Begriff mit dem Ulmer Netz ist noch nicht gefallen. Also Sie sind jetzt eine von verschiedenen Gruppen, die sich da engagieren, Ulmer Netz, und ja auch zum Teil ja schon bei uns im Sender waren. Wollen wir dazu ein bisschen was sagen, wer das alles ist? Also mit wem Sie da auch im Kontext da alles zusammenwirken und ja tätig sind?
Mhm. Ja, sehr gerne. Also das Ulmer Netz für eine andere Welt e.V., wie es ganz korrekt heißt, ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Vereinen und Bewegungen, die den Frieden mit Mensch und Natur fördert und auch den Frieden zwischen den Staaten, zwischen den Geschlechtern und auch Ungleichheiten zwischen Nord und sozusagen dem globalen Süden abschaffen möchte. Und ja, wer ist da dabei? Also Terre des Hommes, Radio Free FM. Genau. Deutsch-Afrikanische Freundschaft, die Naturfreunde der BUND.
Der Weltladen, glaube ich, auch.
Oder? Der Ulmer Weltladen, ja. Verein Ulmer Weltladen ist dabei und viele andere. Und ich hatte gerade ein bisschen ein Blackout, weil ich gerade von einer Beerdigung komme. Mhm. Monika Stegmeier war Mitglied und aktive bei den Naturfreunden und mit den Naturfreunden unter anderem, aber auch Verein Friedensbewegt, Amnesty und ganz vielen anderen, haben wir ja jährlich den Ostermarsch gestaltet, der dieses Jahr auch wieder am 3. April ist.
Darf der stattfinden?
Bitte?
Darf der stattfinden?
Bei aller Wahrscheinlichkeiten nach ja. Also ich selbst war, glaube ich, auch bei 2 oder 3 Kundgebungen letztes Jahr.
Ja,
also
ja.
Wenn man da die Vorschriften und Auflagen einhält, ist das kein Problem. Mhm. Ob der Marsch an sich stattfinden kann, das wissen wir noch nicht. Mhm. Es wird aber auf jeden Fall auf dem Hans- und Sophie-Scholl-Platz eine Kundgebung geben am 3. April. Und ja, die Familie Stegmeier hat mit den Enkelchen zusammen immer ein Friedenszeichen aus Blumen auf den Platz gelegt. Das war ein ganz, ganz schönes Kennzeichen dafür, für das Engagement, eben für Frieden und für die Natur. Und ja, vielleicht können wir einfach die Naturfreunde und die Monika ganz im Besonderen ehren, indem wir einfach die Hymne der Friedensbewegung spielen.
Das machen wir dann gleich auf jeden Fall.
Das wäre von John Baez,
ja.
We Shall Overcome. Genau.
Wir kommen zurück zu Terre des Hommes. Wir haben schon gerade ein bisschen über die Gruppierung, über den Verein gesprochen. Wir haben auch gelernt, dass es in Ulm eine Vernetzung von sehr, sehr vielen Aktiven gibt, mit denen ja der Verein zusammen dann tätig ist. Und ja, was so vielleicht die Ziele und die selbstgesteckten Aufgaben sind, wollen wir ein bisschen über Terre des Hommes sprechen. Also Sie haben ja auch eine schöne Website, kann man nebenbei sagen, wo man auch nebenbei gucken kann. Da können wir vielleicht sogar, wenn Sie die im Kopf haben, einfach mal kurz sagen, dann können die Hörer auch mit reinschauen. Haben Sie die URL, die Adresse im Kopf von der Webseite?
Das ist www.tdh-ulm-neu-ulm.de.
Ja, oder sonst einfach googeln, Terre des Hommes Ulm, das funktioniert auf jeden Fall auch. Genau, das heißt, alle diejenigen, die jetzt vielleicht noch nebenbei ein bisschen mitschauen wollen, können da gerne was mit angucken. Dann sprechen wir ein bisschen über Vereinsziele, über Ihre selbstgestellten Aufgaben, damit wir ein bisschen mehr erfahren.
Mhm, gerne. Also, wie der Name schon sagt, Terre des Hommes, Erde der Menschlichkeit. Das geht auf Antoine de Saint-Exupéry zurück. Und das heißt einfach, um ihn mal zu zitieren, Mensch sein heißt Verantwortung fühlen, sich schämen beim Anblick einer Not, auch wenn man offenbar keine Mitschuld an ihr hat. Stolz sein über den Volk der Kameradinnen, muss man heutzutage sagen. Seinen Stein beitragen, im Bewusstsein mitzuwirken am Bau der Welt. Genau. Und das heißt nicht nur für sich selbst die Motivation, sondern eben auch den Kindern helfen, sich zu ermächtigen, selbst ihren Stein beizutragen beim Bau der Welt. Dazu machen wir Projektarbeit. Zu unserer Projektarbeit muss man sagen, wir entsenden keine Expertinnen und Experten, sondern wir finden die Expertinnen und Experten direkt vor Ort. Das können Kinderautoritäten in Lateinamerika sein, die ihr Dorf repräsentieren in ihrer eigenen Art. Das ist dort eine feste Installation und Institution zum Teil in den Gemeinden. Das können Rechtsanwälte oder Sozialarbeiterinnen, das können Gewerkschafterinnen sein, alles Mögliche, die eben vor Ort Demokratiearbeit leisten und Arbeit leisten für Kinder, entweder in eine Ausbildung zu finden, für ihre Rechte als arbeitende Kinder zu kämpfen und vieles mehr.
Mhm. Ja, und die Vereinsziele sind auf jeden Fall ja irgendwie definiert, als da gibt es wahrscheinlich ein Ziel irgendwo im Sinne von Menschlichkeit, die Menschlichkeit fördern oder irgendwie, also irgendwie abstrakt und irgendwie ein bisschen übergeordnet oder, also was man geschrieben hat, sind so verschiedene Aktivitäten, die irgendwie dazu führen, zu einem Ziel. Das heißt, die Vision ist irgendwo eine menschlichere Welt, wo alle sich gegenseitig respektieren, wo es keine, ich sag mal, Kriege gibt oder irgendwie, da gibt es bestimmt irgendwie auch so eine, irgendwie sowas in der Satzung, irgendwie so ein, ja, so eine übergeordnete, irgendwie so eine Zielsetzung oder sowas, oder?
Also, wir verstehen uns ja explizit als Kinderrechtsorganisation. Ja. Und wir verstehen unser oberstes Ziel eben in der Durchsetzung der UN-Kinderrechte.
Okay, also das ist der Fokus Kinder und die Durchsetzung der Rechte der Kinder, die Achtung und Wahrung, dass eben die Rechte eingehalten werden und dass den Kindern letztendlich dann auch gut geht. Also Fokus sehr stark auf Kinder.
Ja, wobei das es gibt so einen schönen Spruch, die Kinder werden vom ganzen Dorf oder von der ganzen Stadt miterzogen. Also das ist ja heutzutage sozusagen eine Drehbewegung ins Innere und auf das Selbst und auf die eigene Familie. Dem entgegen wirken aber sowohl die internationalen wie die nationalen wie die regionalen Einflüsse eben auf die Kinder weltweit, so dass man das gar nicht sagen kann, dass ich brauche jetzt ein Kind, um diese Arbeit zu erledigen, sondern wie man hier ja auch sieht, wenn man einen Skaterpark macht oder eben eine Freifläche, so wie wir in der Friedrichsau glücklicherweise haben, dann ist automatisch was für die Kinder mitgetan. Schön ist, wenn die Kinder und Jugendlichen noch mit eingebunden werden. Das ist ja jetzt gerade in Corona-Zeiten ein großes Anliegen von der SMV, also der Schülermitverwalterverwaltung gewesen, dass sie überhaupt nicht zu diesen ganzen Vorschriften angehört wurden überhaupt, was ja aber auch ein Kinderrecht ist. Ja? Mhm. Also das heißt, es spielen so viele Faktoren mit und Kinder tatsächlich zu hören und Kinder tatsächlich einzubinden ist ganz essentiell, aber eben auch das Umfeld mitzugestalten ist auch sehr wichtig. Nicht umsonst haben wir als eine der größten Kampagnen eben jetzt auch die ökologischen Kinderrechte.
Den Satz, auf den ich gerade raus wollte, weil ich so gefragt habe, mit einem Übergeordneten, da gibt es hier den Satz, den ich ja halt gerade gelesen habe, eine Erde der Menschlichkeit, das war die Zielsetzung, das war der Satz, den ich gerade gemeint habe. Also Kinder ist dann in der Implementierung oder an der Ausführung quasi die Detaillierung, aber den Pater des Sommers hat eine Erde der Menschlichkeit auf jeden Fall zum
Sehr
Ziel.
Sehr richtig.
Ja, genau. Ja, generell natürlich so die Frage, wie ist denn in Bezug auf Kinder, auf Kinderrechte heute so die Situation in der Welt? Also ich nehme mal an, bei uns in der westlichen Welt deutlich besser als vielleicht in der dritten Welt oder in Afrika oder in Asien, wo Kinderarbeit alltäglich und gegenwärtig ist. Wie würden Sie denn sagen, ist überhaupt so in Bezug auf das, was Sie sich als Optimum vorstellen, der Status, sind wir noch sehr, sehr weit weg? Oder jetzt bei uns zum Beispiel in Deutschland haben wir weitgehend schon eine Situation, dass Kinderrechte und Kinder geachtet werden. Wie ist denn der Ist-Status? Wo stehen wir denn eigentlich?
Ja, das Wir hat ja auch immer mehrere Bezüge und mehrere Bedeutungen. Wir, sind das Wir in Deutschland? Sind das Wir das hier in so Ulm?
Mal, ja, ich würde mal sagen, jetzt unser umschaubar, Umfeld, das Umschau, also Deutschland.
Das ist die leichte Art zu denken, ja. Weil einfach die Komplexität und die Verflechtung, die wir haben in unserer Welt auch schon immer hatten. Jetzt sprechen wir ja von einer globalisierten Welt. Also man nimmt an, dass die jetzt noch mehr vernetzt ist als früher, einfach weil die Mobilität sehr zugenommen hat. Das ist immer so überhaupt gar kein Gegensatz hier in Ulm, in der Welt, weil wir haben hier in Ulm und in Deutschland Menschen und Kinder aus allen Teilen der Welt. Ja. Und denen geht's unterschiedlich.
Also viele geflüchtete Menschen haben ja zum Beispiel hier auch konkret in Ulm, die natürlich aus Verhältnissen kommen, wo es ihnen schlecht ging. Deshalb sind sie geflüchtet, die dann jetzt vielleicht hier in hoffentlich friedlicheren Verhältnissen aufblühen können oder zumindest
Genau, darauf wollte ich hinaus, dass man quasi nicht so in diesen Kästeln denkt, so wie in Ulm oder wie in Deutschland, sondern zur Kenntnis nimmt, dass unsere Welt sehr bunt und sehr verflochten ist und man sehr individuell und genau gucken muss, über wen wird gesprochen. Und wenn wir über die Lage der Kinder in der Prostitution oder eben in den Flüchtlingslagern reden, dann ist die Lage sehr schlecht, ganz einfach. Ja, also Kinderhandel ist ein weltweit agierendes, mafiöses Geschäft, wo die Kinder von allen Teilen der Welt rekrutiert und verschleppt werden. Und teilweise sind da auch kriegstraumatisierte Kinder dabei, die sich dann hier ein besseres Leben erhoffen. Teilweise kann man das hier in Deutschland auch gar nicht mehr nachkonstruieren und versucht, an dortige staatliche Gegebenheiten zu knüpfen. Also ich habe das in der Flüchtlingsarbeit auch immer wieder erlebt, dass dann braucht man eine Geburtsurkunde oder eine Heiratsurkunde und dass das in verschiedenen Ländern ganz anders läuft als hier in der Bundesrepublik, wird einfach nicht zur Kenntnis genommen, dass das gar nicht beschafft werden kann teilweise, dass da auch gar kein politischer Wille da ist, den Geflüchteten überhaupt noch irgendwas zu geben, weil das ja häufig eben die Gegenseite war. Ja? Also das ist ein richtiges Dilemma, wenn man hier als traumatisiertes Kind ankommt und letztendlich den Beweis gar nicht so führen kann, wie man möchte und das dann quasi häufig allein und ohne Unterstützung dann hier irgendwelche bürokratischen Forderungen nachkommen muss.
Wo ist denn die Situation, jetzt wenn wir davon ausgehen, dass wir in Deutschland wahrscheinlich was Rechte und die Achtung von Kindern angehen oder in der westlichen Welt noch in deutlich bessere Situation leben, weil wir zum Beispiel keine Kinderarbeit haben. Wo ist denn die Situation besonders prekär? Also ich denke, so ein paar Länder irgendwo, wo dann eben selbstverständlich Kinder in Fabriken mitschaffen müssen, irgendwo in die asiatische Ecke oder wo würden Sie sagen, wo haben es Kinder momentan in der heutigen Zeit denn besonders schwer? Kann man das irgendwie?
Ja, Textilindustrie ist immer ein großes Thema, genau. Ja. Nicht umsonst ist das Lieferkettengesetz ja auch noch sehr präsent, wofür sich sehr viele Vereine, auch zum Beispiel Oxfam, auch der Verein Ulmer Weltladen, auch das Ulmer Netz insgesamt sehr dafür einsetzen, dass man eben versucht, Waren, die in Europa oder auch weltweit vertrieben werden, nachzuhalten. Wo wird das produziert? Und es ist einfach sehr wichtig, dass man da eben auch einen Blick auf die Arbeitsbedingungen hat.
Und das ist mehr, glaube ich, in den asiatischen Ländern so, Richtung Bangladesch?
Ja, genau. Also Bangladesch ist ein ganz, ganz großer Produktionsstätten für den Textilhandel. Dann ist eine kleine Region in Pakistan im Prinzip für die Produktion der Sportbälle, also Fußball, Handball, Basketbälle zuständig. Also es gibt da an jedem Ort der Welt Produktionsstätten, wo Kinder ausgebeutet werden. Ja, was viele nicht wissen, auch bei Natursteinen gibt's Kinderarbeit. Im Moment ein großes Problem ist auch dieses Glimmer. Jeder will ja glitzern und scheinen, und da soll noch ein bisschen Glimmersteinchen drauf sein. Und dieses Glimmer wird auch vorwiegend von Kindern abgebaut,
ja,
im Steinbruch.
Ja. Und dann denke ich so in die Situation, dass Kinder ja auch irgendwo als Kindersoldaten oder in Kriegsbereichen irgendwo eingesetzt werden. Mhm. Dann waren doch erst kürzlich im Internationalen Gerichtshof, also in Den Haag, wo auch jemand verurteilt wurde, ich habe den Namen gerade vergessen, der auch mit Kindersoldaten irgendwo Krieg geführt hat, also in der Richtung, war, glaube ich, in der afrikanischen Ecke war das oder irgendwas, aber auch erst kürzlich in der Woche was in den Medien, habe gerade den Namen vergessen. Mhm. Also afrikanische Ecke, glaube ich.
Kann auch. Ich jetzt auch nicht liefern, den ja. Namen. Aber natürlich werden in den Unrechtsstaaten der Welt Kinder rekrutiert, um zu kämpfen, ja. Mhm. Aber wir brauchen da auch wieder nicht so weit weggehen. Auch die Bundeswehr geht bei uns in die Schulen und macht Werbung für die Bundeswehr, ohne dass gleichzeitig eben auch jemand von dem Verein Friedensbewegt zum Beispiel mit eingeladen wird in den Unterricht, was ja eben dieser objektiven Bildung widerspricht. Man braucht meistens nicht weit weggehen von sich selber. Ja.
Wobei zumindest wir momentan nicht in kriegsolchen Verhältnissen
Gott sei
leben,
Dank
jetzt
nicht.
In Afrika, das
Nein.
ist natürlich schon nochmal...
Genau, das ist was ganz anderes
ja.
Für Kinder, die direkt von Krieg und militärischen Konflikten betroffen sind. Das sind 250.000 weltweit. Ja.
Mhm,
und das also. Ist die Definition, dass man quasi so im Umkreis von 50 Kilometern quasi ein Schlachtfeld oder ein Gewaltherd existiert.
Ja. Ja. Hat sich denn über die letzten Jahre und Jahrzehnte dann auch mit Engagement seitens UNO zum Beispiel, UN, oder eben auch vom Terre des Sons irgendwo schon eine Besserung ergeben? Konnte schon irgendwo was erreicht werden? Oder ist die Situation, ich meine, man hört ja, und wir wissen ja, dass immer noch in der Welt und ständig Kriege stattfinden und Nöte sind und natürlich auch die, was Sie angesprochen haben, die Produktionsverhältnisse zum Teil katastrophal sind. Hat sich denn irgendwo in den letzten Jahren schon irgendwie was bewegen lassen oder ist das eigentlich ein Kampf irgendwo oder Mühen, gegen Widerstand, wo man irgendwie ganz schwer oder gar nicht irgendwie ankommt? Oder wie ist denn so der Fortschrittsgrad vielleicht aus den ganzen Bemühungen?
Also global ist es immer schwer zu sagen, aber dadurch, dass wir Expertinnen und Experten vor Ort haben und das sind eben die Engagierten in den Ländern, haben wir durch unsere Partnerorganisation in Kolumbien zum Beispiel
eine Präsenz
ein Dossier
auf jeden Fall.
Von einem Journalisten erstellen lassen,
ja.
Der tatsächlich dann das aufgedeckt hat, dass deutsche Waffen in diesen militärischen und staatlichen Gewaltorganisationen benutzt werden. Und vor allem, das ist ein kleines Kaliber, was auch Kinder bedienen können, was vor allem von Kindern bedient wird und wo auch Kinder mit diesen Waffen getötet wurden.
Wobei ich glaube natürlich, Waffensysteme sind ja wahrscheinlich überall in der ganzen Welt von allen möglichen Ländern präsent. Also es ist nicht nur deutsche Waffen, sondern ich glaube, das Thema Waffengeschäft ist natürlich global ein sehr präsentes, was überall, also ja.
Deutschland steht an vierter Stelle von Waffenexporten weltweit. Also, und dann eben, also 2019 war der Prozess, lassen Sie mich kurz nachgucken, in Kiel gegen diese Sig Sauer Pistolen, Kleinkaliberpistolen, und das ist eben so Ja, genau. Ich bin nicht so, wie gesagt, friedensbewegt sowieso, soziales Jahr und eben keine Bundeswehr. Von daher bin ich da immer ein bisschen am Strauchen, wenn es um Waffen geht. Und es war aber die Firma Sig Sauer, die damals verurteilt wurde, weil sie eben danach nachgewiesen konnte, dass sie über ihre Firma in den USA die Waffen weiter nach Kolumbien verkauft hatte. Es ist konkret eben durch unseren Projektpartner aufgeflogen, weil die eben mit kriegstraumatisierten Kindern arbeiten.
Das wollte ich nämlich gerade nachfragen. An sich, Deutschland hat ja, was Kriegswaffenkontrollgesetz angeht und die Regularien angeht, sehr strenge Gesetze im Gegensatz zu anderen Ländern, die auch wohl und wahrscheinlich eher noch ohne Kontrolle oder noch ohne sich mehr Gedanken zu machen, liefern. Also jedenfalls auf legalen Wege ist das nicht geschehen und man konnte nachweisen, dass es dann mehr oder weniger auf illegalen oder nicht Umweg USA, wo wahrscheinlich die Regularien weniger streng sind wie bei uns, dass es auf diesen Wege dahin gelangt ist. Also jedenfalls nicht auf direktem Wege.
Genau, ja. Aber das ist also einmal die Sig Sauer GmbH in Deutschland und dann einmal die Sig Sauer Corporation und natürlich kann ich von einer Firma in meine andere Firma was überführen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber wenn ich eben Waffen ausführe in ein anderes Land und da liegt es, wie Sie schon richtig sagen, dem Waffenkontrollgesetz. Und in dem Moment, wo der Export beginnt, muss ich eben den Verbleib der Waffen festschreiben, damit eben genau das nicht passiert. Und dieser Verbleib in den USA, der wurde dann umgangen und dann wurde einfach von den USA nach Kolumbien exportiert.
Also war das dann auch nicht korrekt, ja?
Das war nicht korrekt und sind auch mehrere Mitarbeiter von der Firma gesetzlich verurteilt worden. Allerdings hat man den Verdacht, dass es weiterläuft, gar nicht mit diesen kleinen Kaliberwaffen, aber der Export von der Munition hat sehr stark zugenommen und eben andere Schusswaffen. Ja. Ja, das ist ein Fass ohne Boden. Ja.
Wollte ich gerade sagen.
Das ist sehr schwer nachzuweisen.
Wollte ich gerade sagen, vor allem natürlich viele Waffen, wenn man überlegt oder weiß, Kriege in Afrika, überall, auch wo Deutsche andere, nicht nur Deutsche, russische, Kalaschnikow und so weiter natürlich gefunden werden. Da gibt es ja natürlich auch ganz viele verschlungene Wege, illegale Wege. Das heißt, die meisten Waffen, die irgendwo kursieren, werden wahrscheinlich illegal irgendwo verkauft werden unter der Hand. Und wahrscheinlich dieses in den Griff zu kriegen, ist wahrscheinlich auch ein Ding der schieren Unmöglichkeit, oder?
Genau.
Also wo überall, wenn es irgendwo Krieg gibt, überall sind plötzlich Waffen da und überall. Also ganz, ganz, fast ohne Boden oder beziehungsweise wo man sich, weil alles illegal irgendwo läuft, dann eben gar nicht irgendwo ankommt.
Das ist wirklich so, ja. Also das ist unvorstellbar. Also das haben wir immer wieder aus der Erfahrung von Ländern, wo Kriege waren, diese Entmilitarisierung und diese Etablierung von Frieden und von Versöhnung ist dermaßen schwierig und es sind so viele Waffen, das ist unvorstellbar. Also das sind ja dann immer, also ich habe das von El Salvador damals im Fernsehen gesehen, als die alle ihre Waffen an einen Platz geschmissen haben. Das ist ja dann meistens öffentlich. Und dann hat man wahrscheinlich noch nicht alle. Also da kann man wirklich sehr glücklich sein, dass Deutschland ein bisschen strengere Waffengesetze hat.
Ja. Im Vergleich zu anderen Ländern, USA zum Beispiel, wo ja da auch schon viele Dinge schrecklicher Art passiert sind. Aber anderes Thema. Auf jeden Fall ein schweres Thema. Also jedenfalls die Arbeit von der Som ist sehr stark auf die Kinder, haben wir gesagt, orientiert. Und die Verhältnisse sind in vielen Ländern schlecht, nach wie vor. Und eine wirkliche Besserung, wenn ich es richtig verstanden habe, kann man jetzt aus den letzten Jahrzehnten auch noch nicht irgendwo erkennen. Also eine Situation, die auf jeden Fall sehr, sehr mühselig und sehr, sehr schwierig ist.
Ja, global ist es immer sehr schwierig zu beantworten. Man hat ja letztes Jahr verkündet, dass die Situation der Kinderarmut und der Kinder sich insgesamt verbessert hat, also mit aufsteigender Tendenz. Das ist dann immer die Frage, was macht man mit solchen globalen Werten? Ja. Und ich denke, jetzt seit einem Jahr durch Corona ist die Situation für Kinder extrem schlecht geworden, weil eben Kinder oftmals allein fliehen und keinen Schutz haben in diesen Lagern.
Ja, also gerade jetzt auch Kriege, denken wir mal gerade auch an Syrien, wo man auch immer genau. die Bilder sieht, Kriegsgebiete, die seit 5 oder länger Jahren uns auch täglich in Medien präsent sind, wo eben ganz viele Kinder ja betroffen sind, Kinder und Erwachsene natürlich.
Ganz viele Kindersoldaten aus dem Irak rekrutiert wurden.
Mhm. Genau. Also jedenfalls eine schwierige Situation. Und ja, was kann Terre des Hommes an der Stelle denn leisten? Was kann man tun? Also ja, schwierig. So, ja, wir haben gerade gesprochen, wir haben gerade so eigentlich mit ein bisschen Trauer festgestellt, die Situation in der Welt ist nicht sehr gut, es wird überall, es besteht Not, es finden Kriege statt, die Menschen fliehen und jetzt ist so, was ich vorher gefragt hat, was macht denn, was sind die Aktionen, die Möglichkeiten, die Terre des Hommes hat? Und da wollen wir darüber kurz mal sprechen.
Ja, also wir hatten ja jetzt gerade schon unsere wirklich gute Projektarbeit vor Ort von Expertinnen und Experten vor Ort gesprochen, die sich eben auch in einer lebensfeindlichen Umwelt, die geprägt ist von kleinen paramilitärischen Gruppen vor Ort oder in den jeweiligen Vierteln und die da quasi Demokratiearbeit und leisten und die Kinder befähigen, auch für die Sicherheit in den Straßen eben bei den Behörden zu kämpfen, haben wir da natürlich auch noch als Verein andere Aufgaben. Zum einen sammeln wir hier in Deutschland und in Europa Gelder, um Spenden zu generieren für unsere Projektarbeit, aber nicht nur. Terre des Hommes ist auch noch in einem wichtigen Bündnis, das heißt Entwicklung hilft. Und wenn Terre des Hommes gemeinsam mit diesem Bündnis für Gelder aufruft, dann ist es immer ein schlechtes Zeichen, denn da sammeln wir für die Katastrophenhilfe. Darüber hinaus machen wir noch Lobby- und Anwaltschaftsarbeit. Das ist zum Beispiel jetzt in Berlin geschehen, Politiker eben von der Wichtigkeit dieses Themas zu überzeugen. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit, so wie ich gerade im Radio oder in der Zeitung. Oder wir sind auch mal auf dem Markt und verteilen Flyer. Also das kann man in ganz unterschiedlicher Art machen. Und wir machen auch Kampagnen. Die eine Kampagne habe ich ja schon angesprochen. Das ist die ökologischen Kinderrechte und dann gibt es noch ein deutsches Bündnis Kindersoldaten. Das sind 11 Organisationen, die einmal den Red Hand Day ins Leben gerufen haben und dann die Aktion Unter 18 nie. Unter 18 nie fange ich jetzt mal vielleicht an, weil das ist schneller erklärt. Das beruft sich eben auf die Kinderrechte. Kind bin ich international, bis ich das 18. Lebensjahr vollendet habe und dann gelte ich als Erwachsener. Und verschiedene europäische Staaten, unter anderem auch Deutschland, unterlaufen in der Werbung und in der Rekrutierung eben permanent und systematisch diese 18. Und dagegen protestiert eben diese Kampagne und natürlich auch gegen die Rekrutierung von Kindersoldaten. Sie setzt sich dafür ein, dass die Friedenserziehung verbindlich in die Lehrpläne und an die Schulen kommt und sie setzt sich ein für das politische Asyl von Kindersoldaten. Außerdem wird ein Stopp deutscher Rüstungsexporte in Bezug auf die Kleinwaffen gefordert. Außerdem mehr Geld für die Kindersoldatenhilfsprogramme, einfach, dass es staatliche Mittel überhaupt zur Verfügung gestellt werden für die Präventions- und Reintegrationsprogramme. Genau. Und der Red Hand Day, der fordert eben auch dieses Verbot der Kindersoldaten weltweit. Also stoppt die Rekrutierung von Kindern. Manchmal sitzt man so da und denkt, naja, werden halt so in einer Einheit 4 oder 5 Kinder sein. Aber zum Teil sind das Kinder auch unter 15 Jahren und 40% teilweise in diesen paramilitärischen oder militärischen Gruppen. Also das ist ein richtig großer Anteil, der hier mit der Rekrutierung gegen die bestehende Kinderrechtskonvention, die alle Staaten bis auf die USA und noch ein anderer Staat ist mir gerade entfallen, unterschrieben haben. Also das heißt, alle Staaten auf der Welt sind gehalten, sich daran zu orientieren und es auch durchzusetzen. Also sie verstoßen gegen ihr eigenes Recht, wenn sie das nicht machen. Ja, und damit das Öffentlichkeit gewinnt, haben wir eben unter Hashtag Red Hand Day, der ist jeden Tag am 12.02., also das heißt morgen, könnt ihr aktiv werden, postet auf eurer Internetseite, auf eurem Facebook-Eintrag oder auch auf eurem Instagram-Story eben eine rote Hand oder ein Bild mit einer roten Hand, mit eurem Porträt und gebt unseren Politikerinnen und Politikern mit, dass sie sich eben für die Kinderrechte, für Frieden einsetzen und tretet selbst dafür ein. Das wäre super.
Ja, ich habe noch bei dem Thema Kinderarbeit einen Aspekt, ist mir gerade eingefallen, auch im Zusammenhang mit Rekrutierung. Wie ist denn aus der Sicht eigentlich die Problematik, wenn wir jetzt, oder wenn Kinder zum Beispiel in eine Ausbildung gehen und unter 18 sind, das ist ja streng genommen Ausbildung, dann könnte man sagen, auch schon Arbeitsleben. Würden Sie sagen, das ist auch problematisch, oder würden Sie sagen, ist okay, wenn jetzt ein 15-Jähriger, der also Haupt- oder Realschule verlässt, dann in eine Ausbildung geht oder dann irgendwo arbeitet, was weiß ich, beim Schreiner, beim Maurer oder in einer Kfz-Werkstatt. Das ist ja dann so gesehen auch Kinderarbeit, oder? Ist das dann okay oder wo ist dann
deswegen
die Grenze?
Wir haben ja in Deutschland eben dieses duale System, wo eben Arbeitsleben sich mit Berufsschule in dem Fall abwechselt und das ist aber was ganz anderes, wenn ich kaserniert bin, wie der Name schon sagt, ja. Und wenn ich tendenziell eben traumatisierende Erfahrungen machen muss zu meinem Berufsstart. Das ist gerade bei den kritischen Berufsfeldern, sag ich mal, die sehr mit Gewalt und letztendlich Tötung zusammenhängen. Es ist eben kein normaler Beruf und das Kinderrecht sagt, Moment, ich kann jetzt auch einfach mal von 2015 die UN-Resolution zu Jugend, Frieden und Sicherheit zitieren und darin wird nämlich den jungen Menschen eine zentrale Rolle in den Friedensprozessen zugesprochen. Da heißt es, Kinder und Jugendliche sollen gestärkt werden als Agents of Change, also Agenten des Wandels im Hinblick auf eine langfristige gewaltfreie Konfliktbearbeitung sowie auf die Verhütung und Bekämpfung des gewalttätigen Extremismus eine positive und aktive Rolle zu übernehmen. Und da also von der UN, von den Vereinten Nationen, wird quasi sich selber aufgefordert, die Mitgliedstaaten sind angehalten, zu prüfen, inwieweit Jugendliche in allen Entscheidungsprozessen und auf allen Ebenen in lokalen, nationalen, regionalen und internationalen Institutionen eben zu dieser Verhütung und Beilegung von Konflikten einbezogen werden können. Also wir haben offiziell den Auftrag eben zur Friedenserziehung und nicht zur Kriegserziehung. Was können wir machen? Also jeder, der Söhne hat, kriegt Post von der Bundeswehr, wenn sie 17 sind. Jugendoffiziere haben einen automatisierten Zugang zu der Schule, Bildung, ohne eben den Ausgleich auch von friedenserziehenden Maßnahmen, die Frieden, also die Erziehung zur Friedensliebe, wie es in unserer baden-württembergischen Verfassung heißt, ist ganz klar Landesauftrag, Staatsauftrag und internationaler Auftrag. Und die Ausbildung in der Bundeswehr ist nicht eine berufliche Ausbildung in einem normalen Sinne.
Okay. Die Frage, die mir noch offen noch ein bisschen gekommen ist, der Red Hand Day, ich kenne aus England, da gab es einen Red Nose Day. Wer hat jetzt diesen Hand Red Hand Day? Es ist davon abgeleitet.
Kinderclowns in alle Hospitäler. Ja. Das ist eine ganz tolle Veranstaltung auch. Ich hatte auch noch ein YouTube-Video vorgesehen. Das ist, ihr könnt es mal googeln, Recht auf Spiel. Das ist, glaube ich, der Paragraph 20 von den Kinderrechten, und da gibt es ein ganz nettes YouTube-Video dazu, das mit einem Kinderlachen und mit der Betonung des Rechts auf Spiel für alle Kinder anfängt. Das ist wirklich motivierend, und die Klinik-Clowns gehören auch dazu. Lass die Kinder spielen und in die Schule gehen und den Frieden fördern.
Ja, also auf jeden Fall, der Tag ist morgen. Gibt es denn irgendwo auch irgendwie, Veranstaltungen wird es Corona-bedingt nicht gehen, aber wer jetzt kein Corona ist, dann auch irgendwo, wo man hingehen könnte, oder gibt es online irgendwie was?
Nein, gar nicht. Ja. Also der Red Hand Day war eigentlich auch schon vor Corona vor allem so eine Schul- und Vereinsaktion, wo man einfach seine roten Hände geben konnte, weil das ist Lobbyarbeit, das ist Öffentlichkeitsarbeit, da kann wirklich jeder mitmachen. Mhm. Also der Herr Köhler hat auch schon damals seine rote Hand aufs weiße Papier gedrückt und macht es doch einfach morgen digital.
Also muss man auf Social Media auf jeden Fall gucken.
Und ja, Hashtag Red Hand Day.
Und dann so eine Symbolik.
Das ganze Jahr kann man für Terre des Hommes, für sonstige friedensliebende Vereine spendet.
Was bedeutet denn für die Aktionen, beziehungsweise die Aktivitäten Corona? Es ist momentan wahrscheinlich auch alles recht schwierig. Oder ich meine, da sie natürlich jetzt relativ wenig sind und wahrscheinlich auch online sich miteinander austauschen. Ja, ich meine, wie weit sind Ihre Aktivitäten durch Corona denn eigentlich dann eingeschränkt, oder?
Wir planen, weil wenn dann es möglich ist, wollen wir natürlich nicht unvorbereitet dastehen. Ja. Aber was ja auf jeden Fall stattfinden wird, ist der Ostermarsch und das Treffen auf dem Hans- und Sophie-Scholl-Platz am 3. April dieses Jahr.
Und das ist gesichert, dass es auf jeden Fall auch stattfindet. Ja. Gibt es sonst irgendwelche Aktionen oder irgendwelche Planungen, die irgendwo noch für die Hörer interessant sein können, wo man sich zum Beispiel auch mal live irgendwo sehen kann?
Da komme ich dann nochmal.
Genau. Ja, und wenn jetzt jemand sich interessiert, mitmachen möchte.
Genau, unsere Website ist www.tdh. für terdesom.de.
Und am besten dann einfach dahin mailen, und dann bekommt man entsprechend Kontakt.
Wie
und
gesagt, wir sind gut vernetzt, von daher ist egal, wo ihr anfangt, fangt an, ihr seid herzlich willkommen.
Sehr gut. Und sonst über dieses Ulmer-Netz, über die kann man sich wahrscheinlich dann auch erreichen, wenn da natürlich irgendwo auch Leute dabei sind.
Ja.
Sehr gut. So, haben wir was Wichtiges vergessen? Müssen wir noch irgendwo jemanden grüßen oder sowas? Die Kollegen, die mitmachen, wenn es nur 5 sind oder irgendwas?
Dank sagen an alle, die sich in diesen Tagen an die Regeln halten. Und wir hoffen, dass es nicht so weitergeht wie vorher, sondern dass wir die Ausbeutung beenden können und dass wir den Frieden fördern können.
Schöner Abschluss, glaube ich. Damit sind wir, glaube ich, durch mit der Plattform. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie heute bei mir gewesen sind. Mein Name ist Michael Trost, mein Studiogast war
Susanne Bosch. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören.